Das Museum mit dem Flugzeug, das sagt den meisten Berlinerinnen und Berlinern was.
Dafür ist es da, es muss dem Gemeinwohl zugutekommen.
Die Geschichte bleibt ja nicht stehen. Auch die Eisenbahn entwickelt sich immer weiter.
Jackpot. Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin.
Wir haben heute was ganz Besonderes vor in dieser Episode vom Jackpot, dem Podcast von Lotto Berlin. Denn ich glaube, man kann es vielleicht auch im Hintergrund hören. Wir sind heute eben nicht im Lottohaus. Wir sind nicht in einer der vielen Annahmestellen von Lotto Berlin, sondern wir sind heute im Deutschen Technikmuseum in Berlin-Kreuzberg. Und wir, das sind natürlich zum einen Christian von Lotto Berlin und ich, Till Mildebrandt. Christian, es ist Wahnsinn hier, oder?
Welch verrückter Ort. Also von außen so ein bisschen unscheinbar und dann geht man die erste Treppe hoch und steht, und man hört es gerade wieder, ja, unter so vielen Loks und so viel Eisenbahnen. Also für mich, wow.
Und der eine oder andere fragt sich jetzt, warum machen die jetzt eigentlich den Podcast von Lotto Berlin im Deutschen Technikmuseum in Kreuzberg? Ja, es ist relativ einfach. Es geht nämlich auch um die Lotto-Stiftung Berlin. Denn so ein Museum wie das Deutsche Technikmuseum funktioniert in vielen Bereichen nur eben durch diese Stiftung.
Das ist vollkommen richtig. Also die Eintrittsgelder, die hier generiert werden, ist das immer das eine. Ja, das Land ist auch irgendwo mit drin. Aber es gibt halt ein großes Interesse für Berlin, dass es dieses Museum gibt. Und weil es einfach dieses große Interesse für Berlin gibt, gibt es halt auch Anträge, die bei uns eingehen, wie das des Deutschen Technikmuseums, was dann die Lotto-Stiftung Berlin durchaus genehmigt.
Und wir möchten heute natürlich ganz, ganz viel über die Stiftung erfahren und wir möchten aber natürlich auch ganz, ganz viel über dieses großartige Deutsche Technikmuseum erfahren. Und da haben wir heute noch jemanden, der uns hier durch diese Ausstellung führen wird. Und ich glaube, der kann uns das viel, viel besser erzählen, oder?
Auf jeden Fall. Ich denke, einen besseren Ansprechpartner konnten wir für die Episode und für diese Ausstellung, wo wir uns hier gerade befinden, gar nicht gewinnen. Und deswegen, lass uns rübergehen.
Mein Name ist Lars Quader-Jakob. Ich leite hier im Deutschen Technikmuseum den Bereich Schienenverkehr, der in den letzten 2,5 Jahren grundlegend neu gestaltet worden ist.
Herr Quader-Jakob, jetzt sind wir ja auch hier in dieser, ich nenne das jetzt mal Eisenbahnabteilung. Das kann man sagen, das ist so ein bisschen Ihr, in Anführungszeichen, Steckenpferd?
Auf jeden Fall. Ich bin der Experte für die Eisenbahnen hier im Haus und es ist auch mein persönliches Steckenpferd. Das kann ich verraten, dass ich schon lebenslang thematisch verfolge und dann später sehr gut mit einem Geschichtsstudium verbinden konnte, was einen dann ja qualifiziert hier, um diese Aufgabe wahrzunehmen.
Heißt mit anderen Worten, Sie wollten, als Sie mal klein waren, Eisenbahnfahrer werden, Lokführer werden?
Das war durchaus mal der Plan, ja. Das ist schon sehr lange her, aber die Phase gab es durchaus. Das Thema verfolge ich lebenslang, ja.
Was haben wir denn hier alles?
Wir haben hier, also gerade in unserem direkten Umfeld, vor allen Dingen ganz tolle Exponate aus der Frühzeit der Eisenbahn, die weltweit von Bedeutung sind. Mir gegenüber hier ist ein sogenannter offener Personenwagen von 1843. Das ist einer von weltweit nur zwei erhaltenen Personenwagen aus der Frühzeit der Eisenbahn, die noch über kein Dach verfügten. In der dritten Klasse konnte man auch ohne Dach reisen, was durchaus auch eine touristische Entscheidung war, gar nicht unbedingt eine soziale Herabstufung. Man zahlte genauso viel wie für eine geschlossene Fahrt, konnte aber schön die Aussicht während der Fahrt genießen. Sind wir sehr stolz auf dieses Exponat, das wirklich Originalzustand ist. Wir haben hier einen Nachbau einer Lokomotive von 1912, die für die Berlin-Anhalter Bahn gebaut wurde. Die erste in Deutschland in Serie gebaute Lokomotive von der Firma Borsig. Also wir können wirklich sagen, die Anfangszeit der Eisenbahn in Deutschland ist bei uns ganz stark dokumentiert und hatte auch sehr viel mit Berlin zu tun.
Herr Quader-Jakob, vielleicht Sie können es uns bestimmt ein bisschen besser erklären, auch wenn wir in den letzten Tagen die Zeitumstellung hatten. Aber ich habe gerade hinter uns an der digitalen Uhr gesehen, ja, da wurde die Zeit ganz schön ordentlich zurückgestellt.
Hier schauen wir auf eine Projektion, die ehemalige Uhr vom Anhalter Bahnhof darstellt, die hier zwischen den historischen Figuren Tag und Nacht, diesen großen Skulpturen, dargestellt ist. Und wir haben hier gerade eine Zeitreise unternommen, eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert, wo wir darstellen, dass mit Beginn der Eisenbahn ein Problem auftrat. Jede Stadt hat die Zeit gemessen nach dem Sonnenstand an ihrem Ort. Stand die Sonne am höchsten, war 12 Uhr mittags. Das unterscheidet sich allerdings in Deutschland um bis zu 1,5 Stunden. Und so machte die Eisenbahn es erst nötig, dass man einheitliche Zeitzonen schafft. Und zunächst haben das die Eisenbahngesellschaften untereinander geregelt. Und dann hat man sich geeinigt auf die Zeitzonen. Und das führte dazu, dass wir seit 1893 die mitteleuropäische Zeitzone in Deutschland haben.
Und das ist in Anführungszeichen Schuld der Eisenbahn.
Das ist Schuld der Eisenbahn. Das war vorher nicht nötig, das zu haben. Dafür haben sich die Menschen zu langsam fortbewegt, wenn sie sich überhaupt von ihrem angestammten Ort fortbewegt haben. Das haben die meisten nicht. Mit der Eisenbahn wurde alles anders. Mit der Eisenbahn wurde die Normierung von Zeit notwendig.
Wow.
Ja, nicht nur Fun Fact, würde ich sagen. Das ist ja, also, so ein Wissen, wo was herkommt. Ja, schätze ich immer sehr, dass man das auch mal hinterfragt. Warum ist manches, wie es ist? Und ja, jetzt wissen wir alle, was der Pudels Kern war, sagen wir es so. Danke, liebe Eisenbahn.
Aber Herr Quade-Jakob, jetzt ist ja das Deutsche Technikmuseum natürlich nicht nur für die Eisenbahnenthusiasten definitiv ein Besuch wert, sondern es geht ja auch noch viel, viel mehr. Können Sie mal kurz beschreiben, was Sie im Haus alles anbieten?
Ja, das Deutsche Technikmuseum richtet sich vor allen Dingen an familiäre Kleingruppen. Es ist für jedermann gedacht. Es vermittelt Technik wirklich nicht nur für den Enthusiasten, sondern möchte eben auch zeigen, wie Menschen mit Technik leben und wie sich das Leben durch Technik verändert hat und weiter verändert. Wir zeigen das in den Verkehrsbereichen bei uns im Haus sehr stark, außer hier in der Eisenbahn, auch in der Schifffahrt und in der Luftfahrtabteilung. Wir zeigen das für andere Technikbereiche, wie für die Drucktechnik, wie für die Filmtechnik. Wir haben eine Ausstellung zur Geschichte der technischen Vernetzung, die sich mit dem Internet beschäftigt. Also wir bilden alle Aspekte der Technik ab und möchten damit ein wirklich breites Publikum ansprechen und für jeden Angebote schaffen.
Der eine oder andere, Herr Quade-Jakob, der wundert sich jetzt vielleicht, warum können die denn eigentlich hier so in aller Ruhe im Deutschen Technikmuseum diesen Podcast machen, auch filmen? Es ist keiner da. Wir sind an einem Montag hier. Montag ist immer Ruhetag, aber Sie selber haben sich ganz viel Zeit für uns genommen, aber Ihren freien Tag haben Sie nicht geopfert. Für Sie natürlich auch ein normaler Arbeitstag.
Das ist richtig. Für uns Kuratoren und Kuratorinnen ist der Montag ein ganz normaler Arbeitstag, wo wir uns freuen, dass wir auch ein bisschen Wartung an der Ausstellung machen können und kleine Verbesserungen und Reparaturen und ein ganz normaler Arbeitstag ansonsten.
Und ansonsten das Technikmuseum geöffnet von Dienstag bis Sonntag?
Genau, geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr und am Wochenende bis 18 Uhr.
Und auch wenn heute keine Besucherinnen und Besucher hier sind, ich kann mir schon vorstellen, dass sich hier groß und klein wirklich sehr, sehr wohlfühlen. Einfach für dich steht an der Hauswand dran, ist natürlich auch Titel dieser Episode. Ich glaube, das kann man sagen, das ist ein Museum, was man genießen kann, ganz egal wie alt man ist, ganz egal wie viele Bücher man gelesen hat, einfach reingehen und genießen und Spaß haben.
Genau so ist es. Das Deutsche Technikmuseum ist für alle, ist ohne jede Vorbildung zu genießen. Man kann sich hier unterhalten, man kann Dinge erfahren, man kann Sachen lernen, ganz wie man möchte.
Wir sind einfach ein paar Meter weiter gelaufen und Herr Quade-Jakob, Sie haben gesagt, wir sind jetzt eigentlich in dem in Anführungszeichen neuen Teil dieser Ausstellung, der unter anderem halt auch mit Mitteln von der Lotto-Stiftung Berlin finanziert worden ist.
Das ist richtig. Dieser Abschnitt der Ausstellung, in etwa die Hälfte unseres gesamten Rundgangs über 175 Jahre Eisenbahn auf 6500 Quadratmetern, ist von der Lotto-Stiftung Berlin unterstützt worden bei der Neugestaltung.
Und ich kann mir vorstellen, das ist für Sie sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Partner, oder?
Auf jeden Fall. Also so ein Projekt wie den Umbau einer Dauerausstellung könnten wir ohne einen Partner wie die Lotto-Stiftung definitiv nicht durchführen. Und diese Ausstellung hat auch eine ganze Weile warten müssen auf ihre Erneuerung. Sie war eine der ersten bei der Einrichtung des Museums in den 1980er Jahren und war seitdem eigentlich bis um 2020 fast unverändert. Und wir waren sehr froh, sie dann anpassen zu können und heutigen didaktischen Bedürfnissen anzupassen und einmal auch gestalterisch komplett zu erneuern, um zu zeigen, was für Schätze wir haben und was man damit aussagen kann.
Und jetzt wollen wir aber natürlich auch ein bisschen über die Lotto-Stiftung Berlin sprechen. Christian, erstmal nochmal die Frage, was ist denn das eigentlich ganz genau?
Also ich muss dazu sagen, dass die Lotto-Stiftung Berlin nicht ihre eigenen Gelder quasi verteilt, sondern das sind alles Einsätze der Berliner Lottospielerin. 20 Cent von jedem Euro gehen in diese Stiftung. Und seit dem 01.01.1975 gibt es die Lotto-Stiftung Berlin. Davor wurden die Mittel über den Lotto-Beirat verteilt. Seit dem entsprechenden Gesetz dazu, damit man es einfach in die entsprechenden Rahmenbedingungen oder mit den Rahmenbedingungen abbildet, hat man die Lotto-Stiftung Berlin gegründet. Und ja, immer wenn ein großes Interesse für Berlin dargestellt wird oder zumindest Berlin ein großes Interesse an dem Projekt XY haben kann, dann sind so Menschen wie Herr Quade-Jakob gefragt, einen Antrag zu stellen. Und ja, der Stiftungsrat entscheidet dann schlussendlich, ob ein Projekt umgesetzt werden kann, und in dem Fall war es so.
Herr Quade-Jakob, da natürlich gleich mal auch die Frage dann zurück an Sie. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine neue Ausstellung planen würden, kann ich mir vorstellen, haben Sie dann auch sicherlich die Lotto-Stiftung Berlin direkt im Hinterkopf, oder?
Auf jeden Fall. Einfach aus unseren Betriebsmitteln würden wir das nicht hinbekommen, so ein großes Projekt zu stemmen. Es steht hier auch noch der zweite Abschnitt der Ausstellung zur Erneuerung an. Das geht nur mit einem Partner wie der Lotto-Stiftung Berlin.
Wäre denn ein Museum wie das Deutsche Technikmuseum ohne die Lotto-Stiftung Berlin in dieser Art und Weise überhaupt führbar, machbar?
Das würde zumindest schwierig werden. Also das Museum mit seinem Anspruch, dauerhaft aus dem reinen Etat, den wir vom Land Berlin bekommen, direkt bekommen, zu betreiben. Wir könnten das Museum natürlich damit öffnen, aber wir könnten es schwer weiterentwickeln. Und schon in der Gründungsphase, auch hier im Bereich Eisenmann, hat die Lotto-Stiftung Berlin, als wirklich alles aufgebaut wurde hier vor 40 Jahren, in den 1980er Jahren, viele Objekte für uns angekauft, viele zentrale Objekte, wie diese Dampflok, die hier hinter Ihnen zu sehen ist, auch heute noch gezeigt wird. Und die großen Umgestaltungen, die sind dann einfach nur mit diesen Mitteln der Lotto-Stiftung möglich.
Und ist das jetzt auch Teil Ihrer Arbeit, dass Sie halt eben einfach sagen, jetzt habe ich hier eine wunderbare Ausstellung und man hört es bei Ihnen ja wirklich und man sieht es, wie stolz Sie sind und das wirklich auch zu Recht, weil ich finde, Sie haben hier wirklich Tolles geschaffen. Aber ist es auch immer wieder die Sache, dass man sagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das weiterentwickeln kann. Ist das Teil Ihrer Arbeit?
Ja, das ist immer Teil der Arbeit, weil die Geschichte bleibt ja nicht stehen. Auch die Eisenbahn entwickelt sich immer weiter. Sie hat nach wie vor großen Einfluss auf die Gesellschaft. Wir erhoffen uns ja auch von der Eisenbahn einen Beitrag zu einer Verkehrswende. All das wollen wir natürlich auch dokumentieren. Wir wollen näher in die Gegenwart kommen. Wir wollen Objekte für die Zukunft sammeln. Und damit beschäftigen wir uns täglich und planen so auch in die Zukunft.
Aber Christian, jetzt müssen wir natürlich auch eine Sache dazu sagen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Lotto-Stiftung Berlin halt eben potenzielle neue Ausstellungen zum Beispiel hier im Deutschen Technikmuseum mitfinanzieren würde, sondern es geht ja auch zum Beispiel um den Erhalt oder halt eben auch um, ich sag mal, um Schulungen.
Auf jeden Fall. Also prinzipiell geht es, ich kann es gar nicht oft genug sagen, immer darum, das Interesse von Berlin in den Vordergrund zu stellen, beziehungsweise das ist die Abwägung, die ganz große. Und ja, dann braucht man eine gute Projektbeschreibung. Die Experten, die dieses Projekt, in dem Fall Herr Quade-Jakob, so etwas aufsetzen, die müssen natürlich an sehr viele Sachen denken. Sie müssen es auch monetär bewerten können, damit dann halt die entsprechende Senatsverwaltung dieses begutachtet und für sich quasi bewerten kann, halten wir das für sinnvoll oder weniger für sinnvoll. Ja, und dann geht es, wie gesagt, in den Stiftungsrat. Aktuell der Vorsitzende, derzeit vom Bürgermeister, Herrn Wegner, bekleidet. Und dann geht es in die Abstimmung. Und wenn es dann soweit ist, freuen wir uns dann natürlich auch für solche Projekte, dass so etwas umgesetzt werden kann.
Also wir merken da dann aber halt eben auch bei dem Weg, den du gerade beschrieben hast, das ist jetzt wirklich eine, ich sag mal, eine hochpolitische Sache.
Ja, man muss es so sehen, es gibt natürlich zahlreiche Projekte, die es mitunter auch verdient haben, unterstützt zu werden. Allerdings ist der Topf begrenzt, ohne Frage. Und deswegen gibt es dieses Gremium des Stiftungsrates, in dem Abgeordnete des Senats sitzen und dann darüber entscheiden. Und ja, beim Technikmuseum ein langjähriger Stiftungsempfänger, wo wir halt auch sagen, die Berlinerinnen und Berliner, die haben fast ein Grundrecht, ja, sich mit geschichtlichen Sachen, die auch nicht nur unsere Stadt, sondern auch unser Land oder in dem Fall den Eisenbahnverkehr auch aus ganz Europa betreffen, sich zugute zu führen. Und ja, dann haben die Abgeordneten im Stiftungsrat für sich entschieden, machen wir, sind wir dabei.
Aber ganz ehrlich, wenn man sich das jetzt so anschaut, ist gut investiertes Geld, oder?
Nochmal, es ist nicht unser Geld, deswegen vielen Dank an die Berliner, aber alle sind aufgerufen, sich das gerne anzuschauen, denn dafür ist es da, es muss dem Gemeinwohl zugutekommen, das ist auch ein Credo von diesen Stiftungsprojekten und ja, alle wissen, wo das Deutsche Technikmuseum steht, daher herzlich willkommen.
Wir sind jetzt in der Schifffahrtabteilung hier im Deutschen Technikmuseum und wenn ihr schon einmal dran vorbeigelaufen seid, direkt auf der Ecke Tempelhofer Ufer, Ecke Trebiner Straße, wenn ihr da durch Schaufenster in das Deutsche Technikmuseum reinschaut, dann seht ihr ein riesengroßes Holzschiff mit einem großen Segel. Und Herr Quade-Jakob, Sie haben gesagt, das ist ein Schiff, mit dem Berlin gebaut wurde. Das müssen Sie uns mal bitte schön erklären.
Das ist richtig. Das ist ein sogenannter Kaffenkahn, ein Flachbodenschiff. Mit Schiffen wie diesem hier sind die Ziegel nach Berlin gebracht worden, aus denen Berlin gebaut wurde. Im 1900 wuchs Berlin von einer kleinen preußischen Verwaltungsstadt zu einer Industriemetropole heran und für die vielen, vielen neuen Häuser konnten die Ziegel nicht in Berlin hergestellt werden, sondern im Umland und dann wurden die auf dem Wasserweg in die Stadt gebracht. Mit solchen Schiffen, die von einzelnen Familien betrieben wurden, die da zum Teil auch drauf lebten. Und eines dieser Schiffe ist gesunken, ein Pech damals für den Betreiber, aber ein Glück für uns, weil das gehobene Schiff wurde hier in das Museum eingebaut. Dieser Museumsteil wurde richtig um dieses Schiff herum gebaut.
Und Christian, jetzt wissen wir natürlich alle, wir Berliner, wir lieben das Wasser, wir lieben eigentlich auch die Schiffe, aber dass Berlin tatsächlich mit diesen Booten gebaut wurde, das wusste ich nicht.
Nee, Wissenslücke, auf jeden Fall geschlossen. Vielen Dank. Man sieht doch auf dem Schiff, diese Ziegel, von denen Sie gerade sprachen, Herr Quade-Jakob, ja, man kann sich an diesen Eindrücken wirklich nicht satt sehen. Und wenn man sich bemüht, sich in diese Zeit zurückzuversetzen, und das gelingt mit diesem Schiff hervorragend, weil es sieht halt eben nicht aus wie gerade frisch vom Wannsee, ja, ist es ein weiteres Exponat in diesem Museum, welches einfach zum Besuchen einlädt.
Und jetzt sollen wir einfach noch mal ein bisschen weitergehen, Herr Quade-Jakob. Was sagen Sie, wo soll es jetzt hingehen?
Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Abteilung Luftfahrt.
Wir sind ein paar Treppen hochgestiegen. Christian, erstmal Luft holen.
Ja, tief durchatmen.
Wir sind in der Flugabteilung, und wenn man in Berlin übers Fliegen spricht, dann kommt man natürlich sofort zu Otto Lilienthal, und der nimmt hier auch einigen Raum in dieser Ausstellung ein. Wir stehen direkt davor vor diesem Flugapparat. Das sieht cool aus, oder?
Ja, cool und wahrsten Sinne des Wortes selbst gebaut. Also man kann schon erkennen, mit vielen, vielen Drähten, mit Holz und ja, Stoff, dass da Otto Lilienthal sehr mutig war, kann man so sagen, damit Flugversuche zu unternehmen.
Und Sie haben es immer wieder gesagt, dass Berlin ein wichtiger Part natürlich für das Deutsche Technikmuseum ist. Aus diesem Grunde ist natürlich halt eben auch der Raum für Otto Lilienthal hier wirklich groß. Hat er sich verdient?
Auf jeden Fall. Der erste Gleitflug der Menschheitsgeschichte fand in Berlin statt, in Lichterfelde. Deshalb müssen wir Otto Lilienthal schon aus dem Grund hier genügend Raum einräumen. Und er ist ja auch wirklich bedeutend und hier mit dem Nachbau seines Flugapparats würdig vertreten.
Wir sind noch eine Treppe nach oben gegangen und gucken jetzt aber nach draußen, denn hier sehen wir natürlich das ganz große Wahrzeichen, den Rosinenbomber, natürlich durch die Luftbrücke, eins der Wahrzeichen von Berlin und sicherlich auch das Wahrzeichen von Ihrem Haus, oder?
Auf jeden Fall. Das Museum mit dem Flugzeug, das sagt den meisten Berlinerinnen und Berlinern was, die C-47, der Rosinenbomber, ist auf jeden Fall das Wahrzeichen unseres Hauses.
Und es ist wirklich großartig, wie dieses Flugzeug hier angebracht worden ist, denn es schwebt ja wirklich tatsächlich über dieser Dachterrasse. Muss man sich Gedanken machen, wenn es ein bisschen windiger wird?
Nein, auf keinen Fall. Das ist alles berechnet. Das ist immer wieder getestet worden und das wird regelmäßig überprüft, dass die Stahlseile noch halten, dass das Flugzeug keine Deformationen hat. Wir reinigen es regelmäßig. Also das wird ganz engmaschig überwacht, damit das möglich ist, das hier so dauerhaft zu präsentieren, ohne eine Gefahr darzustellen.
Und es ist natürlich ein absolutes Prunkstück, was man ja halt eben auch von unten sieht, wenn man auf das Haus raufschaut. Denn die Spitze des Flugzeuges ragt ja über diese Ecke. Also ich glaube, das hat wirklich jeder schon mal gesehen, der hier unterwegs war.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch markant zu sehen von der Hochbahnstrecke aus. Es ist wirklich ganz, ganz markant im Stadtraum. Ist ein Symbol, auf das wir stolz sind und das gut funktioniert.
Wir sind hier wieder in der Eisenbahnausstellung angekommen. Und lieber Herr Quade-Jakob, es war ein fantastischer Tag hier im Deutschen Technikmuseum. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Und andersrum, wir hoffen, dass Sie sich bei uns auch ein bisschen wohlgefühlt haben.
Ja, das habe ich. Herzlichen Dank. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Sehr gerne.
Und Christian, immer noch mal, wir sind wirklich mächtig stolz, dass diese Episode hier vom Jackpot halt eben natürlich wie immer ein ganz in Anführungszeichen normaler Podcast zum Anhören ist, aber halt eben auch ein Videopodcast ist, weil ich glaube, hier lohnt es sich wirklich, diese tollen Bilder zu sehen.
Ja, Till, was soll ich sagen? So viele Eindrücke, viele Exponate laden auch förmlich zum Anfassen ein, aber...
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht!
Auf jeden Fall Vorsicht an der Bahnsteigkante. Anfassen nicht erlaubt, aber es gibt hier einfach so viele Eindrücke, die ich auf jeden Fall mitnehme, und ich kann es nur jedem Berliner empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Und liebe Lottospieler, euer Geld ist hier wirklich gut angelegt. So etwas muss einfach erhalten bleiben, und an Sie, Herr Quade-Jakob, tolle Arbeit. Gefällt mir persönlich richtig gut, aber davon darf sich jeder selber überzeugen.
Und dann bedanken wir uns natürlich noch ganz, ganz herzlich bei Ihnen und bei euch fürs Angucken und fürs Anhören von dieser Episode vom Jackpot. Und für alle, die es nur gehört haben, alle Infos natürlich zum Videopodcast lest ihr direkt in den Shownotes. Steht direkt neben Einfach für dich. Und es ist wirklich einfach für uns alle, selbst für mich.
Dann ist das Ziel erreicht.
Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt.